Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Ich habe es auf jeden Fall gemerkt, wo Willi über Indonesien sprach und gesagt hatte: Du, ich war schon überlegen, bringt es was überhaupt, dass diese Missionare da sind? Man fängt an zu überlegen, Kosten, Nutzen vielleicht. Und dann auf einmal sagte: Das gibt's doch nicht. Dann höre ich auf einmal, 17 Seelen melden sich zur Taufe. Da sind wir auf einmal total überrascht. Und heute geht es genau darum. Heute geht es um eine Formel, die wir eigentlich in unserem Leben anwenden müssen, aber es irgendwie verlernt haben. Hat schon einmal von euch diese Formel gehört? BP, GP, also B wie Bertha, P wie Petra, G wie Gustav und nochmal P wie Petra. Das ist eigentlich eine ganz einfache Formel, die man sich merken kann, wenn man sie anwendet. Denn das erste B steht für biblisch. Das zweite, das P, das steht für persönlich. Das G für Gegenwart und das letzte P für positiv. Am letzten Sonntag haben wir als Gemeinde drei Lebenszeugnisse gehört. Ich werde jetzt nichts ausplaudern, was Sie aus Ihrem Leben erzählt haben. Doch ich musste feststellen, dass sie alle mit den ähnlichen oder auch sogar gleichen Sachen zu kämpfen hatten. Es war der wirkliche Glaube an das, was eigentlich schon lange verheißen war. Wer mehr im Neuen Testament unterwegs ist, dem sind vielleicht die Pharisäer aufgefallen. Die Pharisäer, die kannten sich in dem Wort aus, sie waren fest in dem Wort, sie wussten genau, wo was steht. Aber als Johannes, der Wegvorbereiter auf dieser Erde unterwegs war für Jesus und hatte auch Konfrontation mit den Pharisäern, hatte keine Chance, so wie Jesus oder die anderen Jüngern, diese Pharisäer umzustimmen. Das Problem war, dass die Pharisäer sich zwar auskannten in dem Wort, aber gar keinen Glauben hatten an diesen Jesus. Und das Johannesevangelium sagt, es war die größte Sünde, ihn nicht anzunehmen. Und bevor wir zu unserer persönlichen Problematik kommen, die wir auch genauso wie die drei, die letzten Sonntag hier vorne standen und Zeugnis gegeben haben, möchte ich ins Alte Testament gehen. Ich glaube, dass jeder das kennt. Man kennt etwas, aber wirklichen Glauben daran können wir irgendwie nicht aufbringen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann wird uns schnell klar, wie die Gemeinde gebrannt hat. Sie waren voll Heiligen Geistes, sie waren voll von dem, dass Jesus bald wiederkommt, sie waren voll von den ganzen Ereignissen, die geschehen sind, die Kreuzigung. Ihr Herz war voll davon und ihr Mund floss über, ihre Taten flossen über von dem, was sie glaubten. Und ich möchte mit euch heute ins Alte Testament gehen, zu 1. Mose 12, 3 bis 4. 1. Mose Kapitel 12, Vers 3 bis 4. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Zu wem sagt Gott das? Abraham, genau. Abram oder Abraham. Abram, ne? Das ist einer der bekanntesten Stellen, die wir kennen. Da ging Abram ab Vers 4 weiter, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Abram hatte kurz darauf nochmals eine Begegnung mit Gott, der ihm wieder etwas zusicherte. Und sagte in Vers 7 und 8 im gleichen Kapitel 12, Vers 7 und 8, da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Abraham, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Das ist genau das, was wir in unseren Köpfen haben, das, was wir gerade gelesen haben. Die Bibel zeugt von einem Mann, des Glaubens. Und wenn wir als kleine Kinder zurückdenken, so wurde uns oft auch in den Kinderstunden beigebracht, auch das letzte Mal in Escape kam Abraham vor, soweit ich weiß, soweit ich das mitverfolgt habe. Und ich bin mir sicher, dass auch dieser Abraham gut dagestanden hat, als ein Vater des Glaubens. Wir lesen in Römer 4, Vers 3, das bestätigt uns ebenfalls, dass Abraham ein Mann des Glaubens war. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Hebräer 11 zeugt ebenfalls von Abraham und da kommt es, finde ich, noch so richtig zum Höhepunkt. In Kapitel 11 von Vers 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen er, der die Verheißung empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Was für ein Mann, der unter all den Umständen an diesen Glauben festhielt. Alle Umstände scheinen irgendwie in seinem Leben oft gegensätzlich zu sein, gegen ihn, doch er hält fest. Spricht der Römerbrief und der Hebräerbrief von dem gleichen Abraham wie in 1. Mose, wenn wir die ganzen Kapitel dort durchlesen? Ich habe mir zu Hause die ganzen Kapitel durchgelesen, die Geschichte des Abrahams, und musste feststellen, dass Abraham ein sehr ungläubiger Mensch war. Das ist jetzt vielleicht vor dem Kopf gestoßen. Für viele ist es in dem Kopf Abraham, der Mann des Glaubens. Aber war Abraham wirklich so perfekt? Die erste Begegnung, die Gott mit Abraham hatte, war, wo er sagte, ich will dich segnen. Ich will dich segnen, die dich segnen. Ich will die verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Die zweite Begegnung war, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und wenn wir weitergehen, lesen wir in Vers 9, nach diesen zwei Begegnungen, die Abraham mit Gott hatte, danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Eigentlich traumhaft, wenn wir denken, Abraham auf dem Weg Richtung Süden, das erinnert uns vielleicht jetzt an diese Zeit, die Ferien kommen bald, und Süden ist für uns immer so ein Begriff Urlaub, Sonne, Meer. Es ist etwas Schönes. Die einen fahren nach Italien, Spanien, Portugal, Griechenland oder Ägypten. Was konnte daran schlecht sein? Es war damals eine Hungersnot gewesen und Abraham trieb es immer weiter in den Süden. Im Alten Testament wurde das eine Land, Ägypten, ein Symbol der Gefangenschaft. Ein Symbol, sich von Gott zu entfernen, von Gott sich zu distanzieren. Und so auch Abraham. Er sagte in Vers 11 bis 14 zu seiner Frau, und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Also nicht nur Abraham war fasziniert von seiner Frau, denn wir werden es nachher lesen, dass auch die Ägypter das empfunden haben. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Man kann aus diesem Abschnitt zwei Dinge entnehmen. Entweder war Abraham total besorgt um seine Frau, dass sie jetzt verwitwet, er wird umgebracht und sie hat jetzt einen neuen Mann. Oder die andere Tatsache, dass Abraham auf einmal die Hosen voll hatte und um sein Leben fürchten musste. Und auf einmal diese Lüge ihm vorschwebte. Ich glaube vielmehr, dass Abraham hier es mit der Angst bekommen hatte. Er hat es auf einmal mit der Angst zu tun bekommen, obwohl er diese Begegnung mit Gott hatte. Obwohl er diese Begegnung mit Gott hatte, war er auf einmal bereit, nicht mehr ein Ehemann für Sarai zu sein, sondern als der Zuhälter. Er hat Angst und sagt auf einmal, hier, das ist meine Schwester, nehmt sie, macht, was ihr wollt damit. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn euer Ehemann in die gleiche Rolle dieses Abraham schlüpfen würde, wie würde es auf einmal bei uns eskalieren? Warum sollte Abraham eigentlich Angst haben? Gott hat ihn doch zugesichert, dass er ihn segnen will und diejenigen verfluchen, die ihn verfluchen. Und jetzt hat auf einmal Abraham die Hosen voll und greift zur Lüge. Aber Gott ist gut. Gott ist so unglaublich geduldig mit diesem ungläubigen Abraham. Gott sorgte dafür, dass Abraham nicht zu einem Zuhälter wurde. Nein, vielmehr, Gott wollte mit Abraham etwas viel Besseres machen. Wir gehen weiter in den Kapitel 17, wo Gott mit Abraham einen Bund schloss. 1. Mose 17, von Vers 1 bis 8. Eins der längeren Abschnitte, die ich heute lese. Seid aufmerksam, lest mit und versucht die Eigenschaften herauszupicken, die Gott Abraham hier verspricht. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Gesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinen Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott verspricht Abraham hier in diesem Abschnitt einige Dinge, nämlich, ich will dich über alle Maße mehren. Du sollst ein Vater vieler Völker sein. Ich, dein Gott, will dich fruchtbar machen. Auch sogar Könige sollen aus deiner Linie entstehen. Ich, dein Gott, will einen ewigen Bund mit dir und deinen Nachkommen machen. Das Land will ich dir zum Besitz geben, in dem du ein Fremder bist. All diese Dinge versprach Gott diesem Abraham in diesem Bund. Glaubte Abraham wirklich an diese Dinge? 1. Mose 17, da lesen wir auch die Reaktion. In der Zwischenzeit kamen die drei Männer an Abrahams Haus vorbei und überbrachten ihm die Nachricht, dass er in einem Jahr oder dass in einem Jahr seine Frau Sarai schwanger werden sollte. Und Abrahams Reaktion auf diese Nachricht lesen wir in 17,17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Abrahams Glaube war irgendwie nicht immer wie der in Römer Kapitel 4 und in Hebräer Kapitel 11 beschrieben wird. Weiter gehen wir, als der Herr Abraham in Mamre erschien, erteilte ihm mit in 1. Mose 18,10. Da sprach er: Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Was war die Reaktion dieser Frau? Genau wie Abraham, sie lachte und fragte in ihrem Herzen: Ich, die alte Frau? Ich, die nicht mehr richtig funktioniere nach der Weise der Frauen? Ich habe nicht mehr diese normalen monatlichen Blutungen, die Gott einer Frau gegeben hat. Und ich soll jetzt einen Sohn gebären? Sie dachte über die natürlichen Dinge, und dann im Natürlichen hat sie entschieden: Ich kann kein Kind bekommen. Ich funktioniere nicht mehr so, wie ich funktionieren sollte. Was hat diese alte Geschichte mit mir und mit dir zu tun? Ich glaube, dass wir heute uns ähnlich verhalten wie auch ein Abraham oder ein Abraham und seine Frau. Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie Gott diesen Abraham gesegnet hat. Er hat ihn überschüttet, er hat ihn bewahrt vor vielen Dingen, er hat ihn immer wieder aus seiner Situation herausgeholfen. Die Frage ist: Was mache ich mit den Dingen, die Gott mir verheißen hat? Und ich werde gleich jemanden herausrufen, denn ich möchte, dass wir diese Formel, die ich anfangs erwähnt habe, diese BPGP, wirklich verinnerlichen und in unserem Leben anwenden. Wir fangen mit Epheser 1, Vers 3 an. Es ist eigentlich total einfach. Wenn wir das öfter machen werden zu Hause, dann werden wir gar nicht mehr drüber nachdenken, welche Buchstaben waren das jetzt. Nein, wir werden es einfach anwenden. Denn das ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen. Epheser 1, Vers 3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ist dieser Vers eine Verheißung, was uns noch irgendwann treffen wird oder wo wir zu erlangen? Oder ist das ein Gottfakt? Ist das etwas, was wir jetzt schon haben dürfen? Frage an euch. Jetzt schon. Gut, warum? Richtig. Wir haben gelesen, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. In wen? In Christus. Deswegen können wir diesen Satz umformulieren, wenn wir diese Bibelstelle lesen: Herr, ich danke dir, dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in Christus. Es macht auf einmal viel mehr Sinn. Wenn wir das einfach nur so trocken daherlesen, dann ist es nicht für uns irgendwie persönlich. Aber wenn wir diesen Vers auf einmal persönlich an uns anwenden und sagen: Herr, ich danke dir, dass ich mit jedem geistlichen Segen in dir gesegnet worden bin, dann macht das auf einmal viel mehr Sinn. Dann hat dieser Vers auf einmal viel mehr Präsenz, viel mehr Macht über unser Leben. Die nächste Stelle möchte ich Jonas nach vorne bitten. Ein Test, wie das funktioniert, wie er jetzt diesen Vers auseinandernimmt. Nimm dir das gelbe Mikro. Lest mal Epheser 2, Vers 6 jetzt vor, als ob du zu Hause vor deiner Bibel sitzt. Wie würdest du diesen Vers umwandeln auf dich persönlich?
Soll ich erstmal vorlesen?
Genau, lese erstmal vor.
Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus.
Und jetzt soll ich den so. Ja. Formulier das mal für dich um. Du sitzt jetzt zu Hause vor deiner Bibel. Was bedeutet dieser Satz für dich persönlich?
Also
hört gut zu, einer kann gleich wieder von euch dran sein, ne?
Wir sind mit auferweckt.
Ja.
Und mitversetzt.
Richtig.
In die himmlischen Regionen. Also ich würde mal sagen, in den Himmel. Und das sind wir durch Jesus Christus.
Okay. Also Jonas sagt, ich bin mit auferweckt und mitversetzt worden in die himmlische Regionen in Christus.
Ja.
Sehr gut, kannst dich widersetzen. Und ich musste mir Gedanken machen über diesen Vers und musste feststellen, dieser Vers ist ein Kracher. Was bedeutet der eigentlich mit auferweckt? Wenn ich an die Kreuzigung Jesu Christi denke, dass er auferstanden ist, dass er den Tod überwunden hat, dass er alles hinter sich gelassen hat, dass er Tod und Gericht in die Vergangenheit gebracht hat, gilt das auch für mich. Auch wenn wir letztes Mal diesen Ferdinand hier sitzen haben gesehen, beim Abendmahl saß dieses Skelett auch ganz schön im Bild drinne, hat Jasch auch recht. Der Tod ist unausweichlich. Unser Körper wird es erfahren. Wir werden irgendwann mal wie dieser Ferdinand alle ähnlich aussehen. Aber die Frage ist, wenn ich verstehe, ich bin mit auferweckt worden, heißt es für mich, ich muss nicht mehr sterben. Christus hat den Tod besiegt. Christus ist auferweckt worden. Er hat das Gericht vollbracht. Weil wir glauben, sind wir mit ihm befreit worden, durch ihn befreit worden. Dieser Tod, den wir begegnen werden, der ist einfach nur noch eine Verwandlung. Eine Verwandlung in das, was er uns versprochen hat, in die Ewigkeit. Wir wurden in die himmlischen Regionen mitversetzt. Auch eine interessante Aussage. Wie können wir in die himmlische Regionen mitversetzt werden? Wir sind alle hier heute in Marienheide leibhaftig auf dem Boden. Und der Epheserbrief sagt, wir sind mitversetzt worden in die himmlische Regionen. Auch eine interessante Aussage. Lügt der Epheserbrief jetzt hier? Oder wie meint er das? Ich glaube, dass wenn Menschen, gerade auch jetzt in dieser Krise, voller Sorgen waren, so konnten wir in einigen sehen, wie sie auf einmal mitversetzt worden waren. Oder man hat den Unterschied gemerkt, wer ist mitversetzt worden und wer nicht. Menschen, die mitversetzt worden sind in Christus, sagen, ich habe keine Angst mehr vor Arbeitslosigkeit. Ich habe keine Angst mehr vor dem Zerfall der Wirtschaft oder dass das Gesundheitssystem kollabiert oder vor den Dingen, die auf uns zukommen werden. Wenn wir Christus in unserem Herzen haben, dann können wir auf einmal über diese belanglosen Dinge schmunzeln. Wir können uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, auf die, die himmlisch und irdisch sind, die himmlisch sind und wichtig sind. Auf die Dinge, die viel mehr weitreichender sind als nur über das Leben hier und jetzt. Einmal noch ein Test an einer Person. Wer will freiwillig hier nach vorne kommen? Wer will den meisten Nutzen davon haben? Epheser 1, Vers 4. Okay, Yannick hat sich auserkoren. Er hat eine ganze Fangemeinde, die ihm dazu jubelte hinten. Ja, Yannick liest uns jetzt Epheser 1, Vers 4 vor und versucht dieses Prinzip BP, GP, also biblisch, persönlich, in die Gegenwart und positiv anzuwenden auf sein Leben.
Okay,
also wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Ich denke, also er hat ja unser Leben schon geplant, bevor wir geboren sind und also bevor die Welt überhaupt da war. Und damit wir heilig und tadellos vor ihm sind, das sind wir halt durch Jesus.
Wie würdest du den Satz jetzt so formulieren?
Er hat uns auserwählt, dass wir durch Jesus...
Er hat uns oder wen? Persönlich dich. Er hat mich auserwählt.
Durch Jesus.
Okay.
Hat er mich ausgewählt, dass wir vor ihm tadellos sein können.
Okay, danke. Mir ist aufgefallen in einem Zeugnis auch von den dreien, ich sag's nicht, wer es ist, die Gemeinde wird es wissen, der sagte, als ich 13 war, da fühlte ich mich von keinem angenommen. Ich war ein Junge, ich lebte irgendwie unter dem Radar, mich hat keiner wahrgenommen und vielleicht fühlt sich heute ein Teenager heute genauso. Keiner nimmt mich wahr, ich bin nicht geliebt von meinen Eltern oder von meinen Freunden und genau das ist dieser Vers, der dich heute motivieren kann. Gott hat nicht irgendjemanden ausgesucht oder ausgedacht. Gott hat nicht zuerst die Erde und das Universum geschaffen. Wir haben gelesen, er hat, bevor er die Grundlegung der Welt geschaffen und durchdacht hat, hatte er mich auserwählt und danach die Erde geschaffen. Es heißt, wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt worden. Wenn mein Herz auf einmal daran glaubt, dass mein Schöpfer mich erwählt hat, dass mein Schöpfer mich liebt, werde ich keine Komplexe mehr haben. Da kann mir einer auf dem Schulhof sagen, oh, du schon wieder, oh, der nichts nutzt. Dann kann ich sagen, mein Schöpfer hat, bevor er diese ganze Erde geschaffen hat, an mich gedacht. Wisst ihr, was das mit eurem Selbstwertgefühl macht? Gott, der Schöpfer, hat dich erwählt, er hat dich geliebt und geschaffen. Es war nicht ein Zufall, ein Ausversehen, bist du auf einmal hier auf diese Erde gelandet. Die Frage ist, wie lebe ich meinen Glauben? Und diese Zeit der Isolation, der Corona-Krise, empfanden wir auch als Ehe, als Familie, einfach eine gute Zeit, drüber nachzudenken. Über die Dinge, wo Gott wirklich gesagt hat, die halte ich für euch bereit. Es ist nicht in irgendeiner Zukunft, wo wir sie ergreifen können. Ich gebe euch als Hausaufgabe mit, im Römer durchzulesen und diese Formel anzuwenden, diese BPGP, das Biblische, zu prüfen, ob es biblisch ist, ob ich es für mich persönlich in die Gegenwart und positiv anwenden kann. Ich glaube, das wird uns helfen in den Situationen, in denen wir uns befinden werden. Diese Verse werden auf einmal viel leichter zu verstehen sein. Diese Verse werden uns auf einmal begleiten in unserem Leben. Die Teenies wird es in ihrem Selbstbewusstsein viel mehr stärken, wenn sie wissen, ich bin kein Zufall. Gott hat mich geplant und was will Gott mit mir? Wenn er mich plant in diesen Planeten, dann hat er ja etwas mit mir vor. Die Aufgabe liegt bei uns, die Bibel zu lesen, sie richtig zu verstehen und sie unserem Herzen immer wieder hineinlesen, damit unser Herz es glaubt, damit das, was wir in unserem Herzen ist, einfach übersprudelt aus dem Munde heraus. Ich wünsche, dass wir diesen nehmenden Glauben einfach anfassen, dass wir diesen Glauben, den Gott uns ausgesprochen hat, einfach neu erleben, dass dieser Glaube neu in uns entfacht und dich wieder zu einem Menschen macht, den Gott eigentlich wollte, so wie Gott dich sieht. Der Hebräerbrief und der Römerbrief spricht über den gleichen Abraham. Abraham war ein Mann des Glaubens, nämlich in dem Moment, wo er seinen Sohn Isaak opfern musste. Gott forderte das, woran alles geknüpft war. Er sagte, opfere meinen Sohn. Und Abraham in seinem menschlichen Denken denkt, was soll ich opfern? Meinen Sohn? An meinem Sohn hängt die ganze Nachkommenschaft dran. Ich kann das doch nicht. Aber Abraham überlegte nicht mehr menschlich. Er glaubte, dass dieser Schöpfer, der diesen Isaak geschaffen hatte, aus den Toten wieder lebendig machen konnte. Und die Frage ist, was glaube ich heute? Glaube ich an diese Bibelverse, die uns hinterlassen worden ist, uns als Gemeinde, dir, jedem persönlich? Glaube ich das, was da steht? Oder glaube ich, das gehört der Gemeinde? Das gehört bestimmt dem. Das gehört bestimmt dem, der mit der Begabung befähigt worden ist. Oder glaube ich wirklich, wenn Christus das sagt in seinem Wort, dass es für mich persönlich gilt? Das möchte ich euch heute mitgeben, dass ihr die Bibel heute anfängt, anders zu lesen. Mit diesem Prinzip, das auf euer Leben wirklich anwendet. Denn du bist gesegnet, du bist gewollt, du bist geliebt. Und dafür sagen wir Danke. Amen.